wir hingekommen sind, war es mir wichtig, Kontakt zu den anderen Gemeinden aufzunehmen. Also mir ist sehr, sehr bewusst, dass wir natürlich nicht die Ersten und nicht die Einzigen sind, die hier Evangelium verkündigen. Deswegen bin ich sofort zu den anderen Kollegen gegangen, in die Allianz, in die ACK. Und mich hat begeistert, dass da eine sehr, sehr große Offenheit ist, gemeinsam den Auftrag zu leben, das Evangelium zu verkündigen und zu überlegen, wie wir Gemeinde heute leben können. Deswegen, ich habe gerade nochmal so überlegt, wir haben kein Alleinstellungsmerkmal. Wir wollen Teil der Gemeinde Jesu Christi hier sein vor Ort. Und ich empfinde das auch als ein großes Zeichen der Wertschätzung, dass ich heute hier eingeladen worden bin. Genau, Johannes Ojus, der Pastor, hat mich eingeladen und hat uns ein Briefing gegeben, was die Predigtreihe, die aktuelle Predigtreihe, wie die so lautet. Und dann hat er die E-Mail geschrieben, Reformation, wie Gott einen Menschen verändert. Dann hat er ein paar Vorschläge gemacht, was man so machen könnte. Und ich habe gedacht, nee, das passt noch nicht so richtig. Ich habe irgendwie überlegt, dieser Text aus 1. Korinther 13, der ist mir sofort irgendwie in den Kopf gestoßen. Das Hohelied der Liebe. Ich vermute, es gibt keinen anderen Text in der Bibel, der so oft an Hochzeiten gelesen wird, in den romantischsten Situationen, die man sich so vorstellen kann. Und das Paar ist erfüllt von der Liebe und beglückt. Und dieser Text wird gelesen als Deutung ihrer Liebe. Es stellt sehr stark in den Vordergrund, was Liebe bewirkt, was Liebe verändern kann. Und da ist für mich der Bezug zu unserem Thema, was Liebe reformieren kann. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, es gibt wahrscheinlich wenig Texte in der Bibel, wo der Anspruch und die Wirklichkeit so weit auseinanderfallen. Also das, was da erzählt wird, das, was Paulus da an die Gemeinde in Korinth schreibt, das formuliert einen immensen Anspruch an uns. Eigentlich kaum zu schaffen. Es klingt völlig irre, was Paulus da an die Gemeinde in Korinth schreibt. Wir können mal den Text umformulieren und uns selbst einsetzen. Ich formuliere das mal und ihr könnt das für euch mitsprechen oder mitdenken. Ich bin geduldig und gütig. Ich eifere nicht für den eigenen Standpunkt. Ich prahle nicht und spiele mich nicht auf. Ich nehme mir keine Freiheiten heraus. Ich suche nicht den eigenen Vorteil. Ich lasse mich nicht zum Zorn reizen und trage das Böse nicht nach. Ich bin nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freue mich mit, wenn jemand das Rechte tut. Ich gebe nie jemanden auf. In jeder Lage vertraue und hoffe ich für andere. Alles ertrage ich mit großer Geduld. Okay. Wenn du das alles unterschreiben kannst, lade ich dich jetzt schon auf einen Kaffee ein. Dann kannst du abschalten in den nächsten Minuten. Bei mir sieht es anders aus. Ich habe gemerkt, das bin natürlich nicht ich. Wenn ich das Wort Liebe mit ich oder mit mir ersetze, dann wird der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit besonders deutlich. Ich merke, so ein kleines Stück Reformation in mir tut mir und den Menschen in meiner Umgebung eigentlich ganz gut. Lass uns gemeinsam ein wenig danach fragen, wie dieser Text trotzdem uns dabei helfen kann, uns zu reformieren, Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Paulus schreibt den Brief an eine Gemeinde im griechischen Korinth. Korinth ist eine wachsende Handelsstadt. Sie liegt an einer Meerenge, hat einen sehr hübschen Kanal, wodurch der Handel vereinfacht wird. Diese Stadt verbindet viele, viele Regionen. Dadurch ist Korinth zur damaligen Zeit ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Kulturen. Und die Gemeinde, sie passt genau in diese Stadt. Oft sind heute Gemeinden ja relativ homogen. Also wir sind sowohl, was unser Altersspektrum angeht, aber auch, was unsere Kulturen angeht, ziemlich homogen. Wenn eine Stadt bunt ist, dann ist es ja schön, wenn Gottes Volk in dieser Stadt auch bunt ist. Es ist schön, wenn man das in der Gemeinde auch sehen kann, dass Gottes Volk nicht nur deutsch ist und dass Gottes Volk nicht nur zwischen 20 und 40 Jahre alt ist, dass es breiter ist. Und in Korinth war das so. Da gab es Reiche und Arme, Leute, die früher in den verschiedensten Religionen angehört haben. In der Gemeinde waren Sklaven, aber auch Sklavenhalter. Es gab die Villenbesitzer und gleichzeitig die armen Hafenarbeiter. Und man kann sich vorstellen, das hat natürlich zu Spannung geführt. Die Leute sind sich auf die Nerven gegangen. Schon in unserer Gesellschaft ist es ja herausfordernd, mit Menschen Kontakt zu haben, die so ganz anders sind als wir. Also mein Freundeskreis hier in Osnabrück ist, die Leute sind relativ ähnlich wie ich. Die sehen natürlich anders aus, die haben auch was anderes studiert, aber wir haben ähnliche Interessen, einen ähnlichen Bildungsstand. Und es ist herausfordernd, wir merken, es ist herausfordernd, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die eigentlich so ganz anders sind wie wir. Häufig sind unsere Arbeitskollegen auch irgendwie ähnlich, wahrscheinlich, weil sie eine ähnliche Tätigkeit nachgehen und dementsprechend auch in einem ähnlichen Milieu unterwegs sind. Natürlich hat man unterschiedliche Interessen, aber irgendwie sind wir nicht so ganz, ganz unterschiedlich. Und damals war es natürlich noch krasser. Ein Hafenarbeiter in Korinth hatte überhaupt keine privaten Schnittmengen mit jemandem, dem eine Villa gehörte oder der diese Hafenarbeiter angestellt hat. Die Menschen hatten bei der Arbeit keine Schnittpunkte, in den Freizeitaktivitäten, wenn sie sie hatten, nicht. Die Menschen hatten damals absolut nichts miteinander zu tun. Und diese Menschen versammeln sich in einer Gemeinde. Sie waren zusammengesetzt aus unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichste Kulturen, die Leute, die Handel getrieben haben, die von weit her gekommen sind, kamen jetzt hier zusammen. Man könnte meinen, damals war alles irgendwie einfacher, es war besser, die Leute haben sich vielleicht besser verstanden. Man merkt, wenn man den Korintherbrief liest, es hat in der Gemeinde richtig gekracht. Paulus beschreibt, dass die Leute in der Gemeinde gemeinsam Gott erlebt haben. Besonders in den geistlichen Gaben, in der Zungenrede, also dem Gebet in fremden Sprachen, die Leute eigentlich gar nicht gesprochen haben. Einige Leute haben Weissagungen, Prophetien gegeben, besondere Weisheiten von Gott offenbart bekommen. Andere Menschen waren gastfreundlich und die Leute hatten das Gefühl, diese Gastfreundschaft ist irgendwie fast schon göttlich. Und die Leute haben auf sehr, sehr starke Art und Weise Gott in ihrer Mitte erlebt. Da ging richtig was in dieser Gemeinde. Und die Leute sind in diese Gemeinde hingegangen, auch obwohl sie nichts sonst miteinander zu tun gehabt haben. Die Gemeinde in Korinth hat Menschen verbunden, die sonst nicht miteinander verbunden gewesen sind. Und dann kam es, dass sie sich gestritten haben. Sie haben zwar viel mit Gott erlebt, aber sie waren sehr stark auf dieses Erleben fixiert. Paulus schreibt darum in dem Kapitel, ihr habt besonders viele Gaben, ihr seid aber damit wie ein Körper von unterschiedlichen Teilen. Jedes Körperteil kann etwas und zusammen, ihr gehört zusammen und jeder von euch ist besonders wichtig, unendlich wertvoll. Es ist gut und es wäre schön, wenn ihr in der Gemeinde auch als Team zusammenarbeitet und nicht jeder so sein Ding macht und auf seine eigenen Erfahrungen pocht. Paulus merkt, hinter den Erfahrungen mit Gott, hinter den besonderen Erlebnissen und den besonderen Fähigkeiten kommt der Charakter nicht so richtig hinterher. Sie erleben was zusammen, sie sind plötzlich in diese Gemeinde zusammengestellt, kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und an dieser Stelle merkt Paul, es ist wichtig, ihnen den Menschen zu sagen, was die Liebe ausmacht, wenn sie in der Gemeinde wirkt. Er sagt, ihr habt Tolles mit Gott erlebt, das hält euch als Gemeinde zusammen, aber charakterlich seid ihr noch nicht so richtig mitgewachsen. Und Paulus sagt, er findet, das ist irgendwie ein Problem. Deswegen schreibt er der Gemeinde ein paar Sätze über die Liebe. Und er sagt Sätze wie, wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Und ganz am Ende heißt es, auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe, nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe. Paulus hängt die Messlatte der Liebe ganz, ganz hoch. Er macht klar, die Gemeinschaft, in der ihr zusammenlebt, ist einzigartig. Die Gemeinschaft stellt einen Gegenentwurf dar zur kompletten anderen Gesellschaft. Sonst sind der Sklave und der Sklavenhalter nicht zusammen in einer Gemeinschaft. Das passiert in der Gemeinde Jesu Christi. Es kommt nicht auf euer Einkommen an, es kommt nicht auf eure Interessen an, es kommt nicht auf eine religiöse Herkunft an, sondern die Gemeinschaft, die entsteht, weil Christus euch verbindet, ist was völlig, völlig anderes. Und um diese Gemeinschaft zu leben, um diese Gemeinschaft zu gestalten, braucht es Orientierung. Braucht es so ein paar Schlaglichter, damit das Miteinander funktioniert. Und Paulus verwendet dann einige Formulierungen, was die Liebe nicht ist. Er sagt, sie eifert nicht, sie ist nicht nachtragend, ist nicht schadenfroh. Und er nennt aber auch zwei positive Formulierungen, was die Liebe ist. Er sagt, die Liebe ist geduldig und gütig. Luther, und ich glaube auch in der Übersetzung, übersetzt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Geduld und Güte. Das sind also zwei Punkte, die Paulus hier anspricht, die irgendwie sinnvoll sind zu leben, wenn man in der Gemeinde zusammen ist. Wenn man zusammen ist mit Menschen, die so ganz unterschiedlich sind, mit denen man normalerweise vielleicht nicht zusammen wäre. Zwei Punkte, die Zeichen für die Liebe sind, die wir als Christen untereinander leben. In manchen Situationen, zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch oder so, wird man ja ab und zu nach seinen größten Schwächen gefragt. Und wenn ich nach meinen größten Schwächen gefragt werde, dann wird mir relativ schnell klar, dass das meine fehlende Geduld ist. Das merke ich in ganz alltäglichen Zusammenhängen. Wir wohnen direkt neben dem Rewe City in Osnabrück, und wenn ich an der Kasse stehe und vor mir eine ältere Dame steht, die sehr viel eingekauft hat und ihre Sachen sehr langsam auf das Band legt, der Kassierer sehr, sehr schnell die Sachen drüber zieht, sich aber da hinten dann einen riesen Turm an Lebensmitteln aufbaut und der Dame es nur sehr langsam gelingt, die Sachen in ihren Einkaufstrolley zu räumen, da merke ich, da brauche ich Geduld. Wir haben das Gefühl, an der Kasse, wir sind alle ein Jahr älter geworden, und dann stellt die Dame fest, ihr Portemonnaie ist ganz unten im Trolley, also sie muss nochmal ausräumen. So, das sind Momente, wo ich merke, natürlicherweise bin ich nicht besonders geduldig. Und ich merke natürlich sofort, dass ich der Dame Unrecht tue. Was würde es denn helfen, jetzt Stress zu machen und zu sagen, machen Sie mal schneller? Das würde natürlich genau das Gegenteil bewirken. Und da ist es für mich, da merke ich, hier brauche ich irgendwie Unterstützung. Paulus betont, Liebe ist geduldig. Sie lässt Zeit. Ich glaube, dahinter steckt der Gedanke, dass echtes, tiefes und gesundes Wachstum Zeit braucht. Zeit bei dir, und ich glaube, das fällt uns häufig noch schwerer, Zeit bei unserem Gegenüber, bei unseren Kindern, aber auch bei unseren Eltern, bei unseren Schülerinnen und Schülern, bei den Leuten, mit denen wir zusammen sind, bei unserer Familie, da braucht das Zeit. Und Paulus sagt das der Gemeinde, die sehr stark auf das unmittelbare Erleben Gottes ausgerichtet ist. Wenn ich so nach zurückschaue, dann habe ich so die großen Ereignisse meiner christlichen Erziehung vor mir. Also wir hatten so ein Bundesjugendtreffen alle 3 Jahre, es war ein großes Event, man war mit vielen anderen Christen zusammen, konnte feiern, konnte Gott erleben. Ich war jedes Jahr auf einer Osterfreizeit auf Wangerooge, und auch da, das waren so Highlights im Jahr, die mich geprägt haben. Aber ich glaube, für diese Veränderung auch im Glauben braucht es Zeit. Das geschieht nicht in erster Linie durch solche Events. Mein Glaube wird nicht dadurch tragfähiger, dass ich von einem Hoch zum nächsten jage. Ich glaube, Veränderung geschieht dadurch, dass sich Menschen Zeit für mich nehmen, mir Zeit geben und auch gegeben haben. Zeit, mich zu entwickeln, Menschen, die mich unterstützen, Menschen, die sich Zeit genommen haben, um einen Weg mit mir zu gehen. Wahrscheinlich waren es letzten Endes nicht diese Events, die mich am meisten geprägt haben, sondern mein Teamkreisleiter, der sich Woche für Woche mit uns getroffen hat und mit uns über Fragen des Glaubens gesprochen hat, der uns den christlichen Glauben vorgelebt hat. Das ist nur nicht so greifbar wie diese Events, die wir vielleicht haben. Vermutlich hat mich auch in meinem Glauben am meisten meine alte Großtante geprägt, die eine sehr demütige Frau war und mit voller Liebe uns und auch meine Geschwister erzogen hat, wie eine Oma, und die uns den christlichen Glauben über Jahre vorgelebt hat. Ich glaube, hier wird deutlich, dass die Geduld, die sie gelebt hat, etwas verändert, etwas in mir verändert hat. Also wenn wir uns mit Reformation auseinandersetzen, dann kann es sein, dass es Aspekte gibt, die sich von heute auf morgen verändern, aber ich glaube, manches braucht Zeit. Dass auch für Reformation, für Veränderung in uns ein Schlüssel darin liegt, dass wir uns Zeit geben und dass wir auch vor allen Dingen anderen Menschen Zeit geben, auch in einer Gemeinde. dass wir unseren Eltern, unseren Kindern, die Menschen, die uns anvertraut sind, Zeit geben, sich zu entwickeln und zu wachsen. Paulus sagt, die Liebe ist freundlich, die Liebe ist gütig. Freundlichkeit, Güte, das ist ebenfalls eine Frucht des Geistes. Wenn Gottes Geist in dir ist, dann ist Freundlichkeit etwas, was sich Stück für Stück entwickelt, was in dir wächst. Das Wort, das hier steht, beschreibt in der Bibel auch das gütige Handeln Gottes am Menschen. Also Paulus sagt, die Liebe, die bewirkt in dir eine Güte, wie sie Gott zu uns Menschen hat. Es geht in der Gemeinde nicht darum, den anderen mit kalter Perfektion zu zeigen, was richtig und was falsch ist. Vielmehr geht es um aufrichtige, freundliche, wohltätige Zuwendung zum anderen. Echte Liebe zeigt sich ja darin, dass ich dem anderen gütig gegenüber bin, auch wenn er mal falsch liegt. Dass ich dem anderen die Zeit gebe, die er braucht und nicht auf meinen Standpunkt beharre. Ich merke, dass sich mein Tag verändert, wenn die Menschen, mit denen ich zusammen war, freundlich zu mir gewesen sind, wenn sie mir ein Lächeln geschenkt haben. Das ist manchmal ganz komisch, wenn man an Leuten vorbeigeht und lächelt sie an, das irritiert. Manche Leute fragen sich dann, warum lächelt der Typ mich so komisch an? Ich glaube, wenn wir Freundlichkeit leben, verändert das etwas. Geduld und Freundlichkeit sind also zwei Aspekte von Liebe, die wir leben können, die wir entwickeln können, in denen wir in der Gemeinde, aber auch in den Beziehungen, in denen wir sonst unterwegs sind, uns reformieren können, uns entwickeln können. Ich bin mir aber ziemlich bewusst, dass es naiv wäre zu glauben, dass das einfach so von heute auf morgen passiert, dass wir das aus uns heraus einfach so umsetzen können. Ich habe am Anfang schon gesagt, der Anspruch, der hier formuliert wird, ist ziemlich weit entfernt von der Wirklichkeit, die mich so umgibt. Das, was Paulus formuliert, ist sehr, sehr weit weg. Als ich Teenager war, da gab es diese wunderbaren WWJD-Armbänder. Ich weiß nicht, ob ihr die auch getragen habt oder manche von euch. Das waren Armbänder, da stand die Abkürzung drauf WWJD. Das steht Englisch für What Would Jesus Do? Also, was würde Jesus tun? Mein bester Freund hatte so viele Armbänder, dass sein Unterarm an den von Wolfgang Petri erinnerte. Und das scheint aus heutiger Sicht natürlich, also vor allem auch modisch, komisch. Aber die Armbänder dienten dazu, deutlich zu machen, ich bin Christ. Das war schon so ein erstes Erkennungsmerkmal. Ich bin Christ, weil ich danach frage, was Jesus tun würde, was der Wille Jesu ist. Es war immer auch irgendwie so ein bisschen plakativ und auch ein bisschen provokant, weil sie natürlich durch die Farben und durch diese Aufmachung aufgefallen sind. Man wurde darauf angesprochen, was trägst du denn da für ein komisches Armband? So. Aber unabhängig davon, ob die Armbänder schön waren oder nicht, ist diese Frage, was würde Jesus tun, für mich ein Schlüssel. Ein Schlüssel, wenn es um Veränderung, um Reformation geht. Wir orientieren uns an Jesus Christus. Wir fragen danach, wie er gelebt hat, was er gesagt hat. Er ist auf die Ausgestoßenen zugegangen. Er hat krasse Grenzen überwunden. Er war für Menschen da, die ihn am meisten gebraucht haben. Wenn wir durch Christus auf andere Menschen schauen, dann sehen wir nicht zuerst ihre Schwächen und Fehler. Wenn wir durch Jesus auf die Menschen schauen, dann sehen wir zuerst, dass Gott sie liebt. Genauso wie Gott auf uns schaut. Wenn wir uns an Jesus Christus orientieren, dann wird seine Liebe zu unserer Liebe, weil wir seinen Blick für die Menschen gewinnen. Die Verkündigung Jesu war zutiefst davon geprägt, dass Gott ein liebender Gott ist. Er hat in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn vor allem deutlich gemacht, dass Gott ein Gott der Annahme und der Gnade ist. Er hat auch deutlich gemacht, was es heißt, Jesus nachzufolgen, was es heißt, Dinge aufzugeben, um diese Sicht auf das Leben mit der Brille Gottes zu gewinnen. Er hat deutlich gemacht, was es bedeutet, wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir uns von ihm, also von der Liebe selbst, leiten lassen. Ich glaube auch, dass es heißt, sich an Jesus zu orientieren, sich an seiner Hingabe auszurichten. Christus hat sein Leben für uns gegeben und Jesus hat sich für uns gegeben, damit wir Leben haben. Und sich an Jesus auszurichten kann bedeuten, Hingabe zu leben. Also nicht nur auf den eigenen Profit aus zu sein, sondern für andere Menschen da zu sein. Danach zu fragen, was meinem Nächsten gut tut. Das ist auch schon ein großer Anspruch, wie ich finde. Und doch glaube ich, dass unsere eigenen Versuche, den Text, das Hohelied der Liebe, in die Wirklichkeit zu übersetzen, scheitern werden. Das ist vielleicht ähnlich wie die guten Vorsätze, die wir uns Anfang Januar gemacht haben. Aber zu wissen, dass da jemand ist, der die Liebe selbst ist, jemand, der das verkörpert, der das gelebt hat, das erleichtert es mir ein bisschen. Ich glaube, wenn wir auf Christus schauen, können wir geduldiger, gütiger, liebevoller miteinander umgehen. Ich möchte gerne zum Schluss die Zeilen, die ich eben in der Ich-Perspektive formuliert habe, noch einmal umformulieren. Christus ist geduldig und gütig. Christus eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Christus prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Christus nimmt sich keine Freiheiten heraus, sondern Christus sucht nicht den eigenen Vorteil. Christus lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Christus ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Christus gibt nie jemanden auf, in jeder Lage vertraut und hofft er für andere. Alles erträgt er mit großer Geduld. Amen.